Recording in progress.
Lieben wir.
Hi.
Hi.
Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Gut. Gut. Gut, gut, gut.
Oh Gott. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe beschlossen, dass ich kein Intro machen werde zu diesem Podcast, sondern wir einfach loslegen. Das heißt, du darfst mir gerne nochmal, also was heißt mir? Ich weiß ja, wer du bist, aber... Du darfst gerne vielleicht auch noch mal kurz sagen, was wir hier eigentlich machen, falls du schon einen Plan hast. Und wer du bist und weiß ich nicht was.
Und dann irgendwie sagen.
Genau, wenn ja, wie viele. Und dann bin ich voll dafür, dass wir einfach quatschen und so tun, als würden wir gar nicht aufnehmen. Und das ist, glaube ich, der geilste Podcast.
Mehr Authentizität. Cool, okay, ja, machen wir, machen wir. Also, mein Name ist Angie. Wir sind KollegInnen in Sachen Training. Beim NLP-Zentrum Berlin unterrichte ich unter anderem NLP und Marketing für Coaches und Trainer. Ich bin natürlich auch Coach. Mein liebstes Thema ist Selbstliebe bei Frauen, aber alle dürfen zu mir kommen, die sich gerufen fühlen. Ich liebe die Arbeit mit Glaubenssätzen. Ich finde, das ist das ultimativ Kraftvollste, was man machen kann. Einfach weil das bei mir so viel bewirkt hat. Und in meinem Parallelleben, mit dem ich mein Coaching betrüge, bin ich auch noch Kommunikationsberaterin im Gesundheitsbereich helfe Menschen auf der Bühne mehr Präsenz zu haben und mache da alle möglichen Sachen von Feedback bis Workshops, alles Mögliche. Irgendwas anderes? Ach so, ja. Und in meinem ganz vorherigen Leben habe ich mal Neurowissenschaften studiert. Deswegen finde ich es einfach mega spannend, wie wir mit unserem Gehirn sinnvoll arbeiten können. Wie Vera F. Birkenbiel mal gesagt hat, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden.
Okay.
Und das zu begleiten, finde ich ziemlich cool.
Nice.
Und was wir heute machen, weiß ich noch nicht. Wir sprechen über Fragen und deren Antworten, habe ich gehört. Und tun das, was wir am besten können, nämlich unsere Werten, Gedanken und Meinungen zu interessanten Themen teilen.
Ja, ob jemand hören will, ist die Frage. Nein, Quatsch.
Oh, klar.
Ich habe, also kurze Aufklärung vielleicht dazu. Ich wollte eigentlich schon seit, oh Gott, ich weiß nicht wie lange. Ich habe mir schon wirklich super, super lange wollte ich mal so Themen mit in den Podcast nehmen, die gerne mal für Konfliktgespräche sorgen und die heiß diskutiert sind.
Kontrovers.
Genau. Und dann wollte ich irgendwie daraus so GfK-Gespräche machen, so à la Sechs-Stühle-Modell, um, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen zu erklären, hey, was ist eigentlich GfK und wie kann uns das dabei helfen, in Gespräche anders zu führen und wie kann uns das dabei helfen, in Verbindung zu kommen, auch wenn wir andere Meinung haben. Und dann habe ich gemerkt, ich schiebe das jetzt seit, wirklich ungelogen, mindestens 1,5 Jahren vor mir her.
Weil die Stakes zu high waren.
Ja, voll. Voll. Ja. Voll. Ist mir einfach zu anstrengend, wirklich. Ja. Und dann habe ich jetzt gedacht, ey, ich fange einfach mal mit einem Themenbereich an, den ich da so vorhatte, mit reinzunehmen. Und habe mal so eine kleine Umfrage auf Social Media gepostet. Und ich habe super viele verschiedene spannende Antworten bekommen.
Ja, cool.
Und bei einigen Themen, muss ich sagen, ist irgendwie raus oder so durchgekommen, dass vielleicht, ich will jetzt immer nicht von meiner Community reden, weil es sind ja eigentlich wild durcheinander gewürfte Leute in meinem Umfeld, die auch aus total verschiedenen Ecken kommen. Aber bei vielen Themen war so schon irgendwie sichtbar, okay, das geht alles so in eine ähnliche Richtung. Und bei männliche und weibliche Energie kamen die unterschiedlichsten Antworten. Also ich habe gefragt, glaubst du an männliche und weibliche Energie? Und da war von ja, auch unabhängig von meinem Glauben existiert das, zu nee, Mann, also was soll der Scheiß, so ungefähr, kam da alles. Und ich dachte, wir quatschen einfach mal ein bisschen darüber, weil du ja sowohl in der ESO-Spiri-Bubble ein bisschen drin bist, als auch in der, wie nennen wir sie jetzt, weiß ich nicht, neumodernen Feminismus.
Fundierten, echten Welt? Oh, böse. Oh, shots being fired. Nein, aber ja.
Ich meinte eher so die Feminismus-Bubble, aber...
Ach so, ja, die auch.
In allen Bubbles bist du drin.
In all of them.
Und dann können wir einfach mal drüber quatschen. Und vielleicht können wir auch so eine Live-Demo machen, was sind eigentlich Glaubenssätze? Weil ich muss sagen, ohne Mist, ich habe so ein bisschen auch alles Mögliche in Frage gestellt, weil ich habe dazu jetzt nochmal recherchiert und ach, Mann, wir haben so viel zu reden.
Okay, okay.
Ja, hast du Bock?
Ja, ich habe Bock. Let's do it.
Cool. Glaubst du an männliche und weibliche Energie?
Ich habe da keine abschließende Meinung zu. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage dafür, dass es irgendwie weibliche und männliche Energie gibt. Und ich habe unterschiedliche Gedankenrichtungen dazu. Und zwar zum einen ist ein Gehirn, das vor allen Dingen irgendwie, also mit weiblichen Sexualhormonen durchflutet wird, funktioniert anders als das gleiche Gehirn, das mit männlichen Sexualhormonen durchflutet wird. Das hören wir von Menschen, die zum Beispiel transgender sind und eben die geschlechtsangleichenden Hormone nehmen, sozusagen im Frauenkörper geboren sind und Testosteron nehmen oder Testosteronblocker nehmen, wenn es andersrum der Fall ist. Und die berichten, dass sie merken, meine Sicht auf die Welt und wie ich denke, ist irgendwie auf einmal anders. Das heißt, klar, Gehirne sind nicht gleich. Oder vielleicht sind Gehirne doch gleich, aber in was auch immer für Hormone wir sie tunken, macht den Output nicht mehr gleich. Das heißt, ich will gar nicht sagen, dass Männer und Frauen identisch sind. Die sind total unterschiedlich und das macht die Welt auch schön bunt und interessant. Aber das ist sowas, wo ich denke, okay, vielleicht geht's dabei um weibliche und männliche Energie. Aber was ich eben oft bei der Diskussion um weibliche und männliche Energie sehe, ist, dass es dann auch so um die, so in Richtung so, weibliche Energie ist empfangend und passiv und du musst einfach dich zurücklehnen, lass den Mann alles machen, er muss dich erobern, bla bla, weißt du? Das finde ich als Feministin halt irgendwie sowas von rückschrittig, weil ich denke, klar, können Frauen Karriere machen und aktiv sein und ein Business führen und Führungskraft sein und CEO und irgendwie im Aufsichtsrat sitzen und
Aber dann ist sie ja in ihrer männlichen Energie, die Frau.
Ist sie das? Ist sie das? Weil ich glaube schon, dass es eine männliche Art zu führen gibt oder männlichere Art zu führen gibt und eine vielleicht weiblichere, dass es da Unterschiede gibt. Einfach weil Männer und Frauen Dinge unterschiedlich machen. Und ist es dann irgendwie in der weiblichen Energie sein? Also das ist irgendwie so. Ich finde, das ist so ein Angriff auf Frauen, die stark sind und die extrovertiert sind, so als sei das nicht weiblich. Und das ist halt auch so ein antifeministisches Narrativ, dass Frauen halt, die laut sind, sind anstrengend und zickig und männlich und fordern zu viel. Und Männer, die das gleiche Verhalten zeigen, und da gibt es auch viele Studien zu, dass das gleiche Verhalten von Frauen und Männern einfach unterschiedlich bewertet wird. Also ein Mann kann mehr Gehalt fordern und den gleichen Text aufsagen und dann sagen die, wow, der geht für sich los, der kennt seinen Wert, wow. Und eine Frau wird aber eher gesagt, das ist aber unangenehm. Oh, die fordert so viel. Die ist so habgierig und geldorientiert. Geht's dir hier nicht um die Sache? Weißt du?
Also ich merke schon, ich hätte niemand Besseren als dich einladen können zu dem Thema. Läuft. Ich habe, mega spannend, was du sagst. Und ich habe mal ChatGPT gefragt, nach Infos, ist jetzt nicht so, als hätte ChatGPT die Wahrheiten mit Löffeln gefressen, aber naja, vielleicht ist das noch
eine interessante Idee.
Eine Quelle, die wir mal mit dazu ziehen können. Wer auch immer die gefüttert hat, ist ja auch immer, ne? Aber, und ich habe da erstmal nach Yin und Yang gefragt, weil das ist so das, wo sich vielleicht die Spiri-Bubble ja so ein bisschen drauf beruht.
Ja.
Wenn wir von diesen Energien sprechen, da kann ich ja erstmal ganz kurz einfach, was heißt ganz kurz, das ist schon ein bisschen umfangreicher, aber wenn du erlaubst, lese ich mal ein bisschen was vor.
Bitte, bitte.
Also Yin und Yang sind zentrale Konzepte in der chinesischen Philosophie und repräsentieren gegensätzliche, aber dennoch komplementäre Kräfte, die das Universum und alles darin beeinflussen. Diese Begriffe stammen aus dem Daoismus, einer der Hauptströmungen der chinesischen Philosophie. Yin ist das, was dann jetzt mit weiblicher Energie assoziiert wird und Yang männliche Energie. Die Symbolik von Yin ist Dunkelheit, Kälte, Ruhe, Passivität, Weiblichkeit, Nacht, Erde und Mond. Yin steht für passive und ruhige Energie. Es repräsentiert das Prinzip der Dunkelheit, der Kälte und der Ruhe. Es ist die empfangende Kraft und wird oft mit weiblichen Attributen in Verbindung gebracht. Yang Die Symbolik ist Helligkeit, Wärme, Aktivität, Dynamik, Männlichkeit, Tag, Himmel und Sonne. Yang steht für aktive und dynamische Energie. Es repräsentiert das Prinzip der Helligkeit, der Wärme und der Bewegung. Es ist die gebende Kraft und wird oft mit männlichen Attributen in Verbindung gebracht. Yin und Yang sind Gegensätze, aber diese Gegensätze sind nicht absolut, sondern relativ. Jedes Phänomen im Universum kann als Yin oder Yang klassifiziert werden, abhängig von seinen Beziehungen zu anderen Phänomenen. Und jetzt habe ich nochmal gefragt, wieso werden Yin und Yang mit männlich und weiblich assoziiert? Das fand ich voll geil, weil also diese, die Energien und die Dynamiken, finde ich, das finde ich voll passend. Also auch so die, das Unterbewusstsein mit der Nacht zum Beispiel zu assoziieren, die Aktivität mit dem Tag, irgendwie sowas. Das finde ich, also vieles macht da für mich total Sinn. Und dann hat ChatGPT gesagt, die Assoziation von Yin und Yang mit männlich und weiblich stammt aus dem traditionellen, aus den traditionellen chinesischen Ansichten über die Natur und die Welt. Also quasi alte chinesische Glaubenssätze, die wir da übernommen haben in der Spiri-Bubble. Diese Zuordnungen basieren auf Beobachtungen der Natur und den darin erkannten Mustern und Dualitäten. Die biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen wurden als Spiegel der Yin- und Yang-Prinzipien gesehen. Frauen wurden als eher passiv und empfangend angesehen, während Männer als aktiv und gebend betrachtet wurden. Und das finde ich jetzt extra spannend. Sozial gesehen sind historisch die Männer und die Frauen in der chinesischen Gesellschaft unterschiedlichen sozialen Rollen zugewiesen, die ebenfalls diesen Prinzipien entsprachen. Männer waren oft die aktiven Akteure in der Öffentlichkeit, während Frauen eher die häusliche und unterstützende Rolle spielten. Und in dem Moment dachte ich so, aha, okay, daher.
Hallo Unterdrückung.
Sind ja auch nur unsere Glaubenssätze jetzt. Also, die Balance zwischen Yin und Yang symbolisiert auch die Harmonie, die erreicht werden kann, wenn männliche und weibliche Energien im Gleichgewicht sind. Diese Balance ist essentiell für Gesundheit und Wohlstand in der traditionellen chinesischen Philosophie. Ja, gibt's jetzt hier noch ein bisschen mehr, aber ich würde sagen, das ist so. Diese Assoziationen sind tief in der traditionellen chinesischen Kultur verwurzelt und haben die Art und Weise beeinflusst, wie Geschlechterrollen und Beziehungen verstanden und interpretiert werden oder wurden. Werden vielleicht auch immer noch.
Weißt du, was mir da gleich so einfällt? Ich finde, das ist, also abgesehen davon, dass das Weibliche auch als passiv betrachtet wird und das Männliche als aktiv, finde ich es halt irgendwie witzig. Das Männliche und die Sonne passt halt total gut, weil Männer einen zirkadianen hormonellen Rhythmus haben.
Mhm, ja.
Und Frauen einen zirkalunaren, ne, ja, dem Mondzyklus entsprechenden hormonellen Rhythmus. Also ja, da sind schon natürlich Parallelen, die ich total nachvollziehen kann. Aber dieses ja, aktive und passive ist so, ist für mich immer nicht nachvollziehbar. Ich weiß, dass Frauen immer gerne in diese Rolle gedrängt worden sind in den verschiedensten Kulturen. Bitte schön zurückhaltend, brav und lieb. Aber wenn wir mal in die Steinzeit zurückgucken, so als sich die ersten Menschen vom Baum gekrabbelt haben und angefangen haben, irgendwie in Höhlen zu leben und das Feuer für sich entdeckt haben, ups, Verzeihung, das Feuer für sich entdeckt haben und solche Späße. Männer, also da wird ja auch immer gesagt, ja, damals war es ja auch schon so, Frauen haben gesammelt und die Kinder gehütet und Männer haben gejagt. Es gibt keine Beweise dafür, dass Frauen nicht jagen gegangen sind. Frauen und Männer haben in gemischten Gruppen miteinander gejagt, weil einfach es wichtig fürs Überleben war, dass alle, die sozusagen able-bodied waren, die fit und gesund genug waren, das zu tun, mit der Gruppe gejagt haben, weil sonst gab es nicht genug zu essen.
Able-bodied ist auch ein geiler Begriff.
Ja. Und die, die zu alt und zu schwach waren oder zu krank oder gerade halt eben ein Kind gestillt haben, die sind zu Hause geblieben und haben sich um andere Dinge gekümmert, des häuslichen Lebens. Hier blitzt es gerade ganz schön. Aber alle, die fähig waren zu jagen, sind jagen gegangen. Also dieses ganze Narrativ von wegen, ja, in unseren Ursprüngen haben wir ja eh schon geteilte Arbeitsgeschichten und so. Und schon da waren Frauen irgendwie die passiven Homemaker. Das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist nur ein Narrativ.
Weißt du, woran ich immer denken muss bei aktiv und passiv oder empfangend und gebend? Da muss ich immer an Geschlechtsverkehr denken und dass der Mann halt den Samen abgibt und die Frau den empfängt.
Ja, das ist eigentlich auch im Kern ist es ja auch dieses Aktive, gibt eher der Mann ejakuliert, ich meine, Frauen können auch ejakulieren, und die Frau kriegt halt den Samen ab, was aber auch wieder total heteronormativ ist.
Ja.
Ich meine, nicht alle Männer, die gerne Sex mit Männern haben, sind deswegen jetzt total weibisch, sage ich jetzt mal ganz herabwürdigend, ne? Wie man ja auch dann irgendwie gerne mal schwule Männer bezeichnet hat, die vielleicht so eine Art haben, ne? Die sind weibisch, das sind Tunten oder so. So ja, die weibisch sind, die sind halt Bottom, ne? Die
Ja. Ja, gut, aber auch in diesen Dynamiken gibt's ja dann quasi die Dynamik von, wer ist der aktivere Part, wer ist der passivere Part, wer lässt sich einladen, wer lädt ein, wer, weißt du, was ich meine, wer ergreift die Initiative und so weiter und so fort.
Aber ist das nicht auch total heteronormativ? Ich glaube, es ist, klar hat jeder seine Präferenzen, aber wahrscheinlich ist es viel dynamischer, als wir, als die meisten Leute denken.
Voll.
Weil die Palette einfach viel größer ist, als wer kriegt einen reingesteckt und wer kriegt einen rein. Also es gibt so viel mehr zu tun. Und
klar,
es gibt auch viele heterosexuelle Männer, die solche Spielarten total schön finden, weil auch bei denen das eine erogene Zone ist. Und das hat nichts mit, weibliche Energie zu groß. Du musst mal ein Männlichkeitscamp in der Wüste machen, mein Freund.
Ja, spannend.
Aber, und was ich gerade auch nochmal ChatGPT gefragt habe, um nochmal ganz kurz auf Yin und Yang zurückzukommen, es geht bei der TCM ja viel um Gleichgewicht.
Traditionelle chinesische Medizin.
Genau, traditionelle chinesische Medizin, TCM. Da geht es viel um Gleichgewicht. Das heißt, wenn du zu viel, keine Ahnung, du bist eher ein warmer Körpertyp, dann darfst du nicht die und die Sachen essen, weil das ist für deine Konstitution nicht so gut.
Ja,
und es geht halt
andauernd. Ich esse andauernd scharfe Sachen gar nicht so gut.
Jetzt zum Beispiel, ich meine, ich habe mich nie wirklich untersuchen lassen, obwohl ich schon ein paar Mal in China war. Das fände ich eigentlich ganz spannend. Aber zum Beispiel, wenn ich Smoothies trinke, selbst im Sommer, ich fange an zu frieren. Das ist...
Ach, krass.
Ja.
Smoothies wären mein Ding. Na egal.
Ich fange voll an zu zittern, wenn ich, selbst bei 40 Grad, ich sitze an Zittern und muss mir eine Decke umziehen, weil mir halt saukalt wird. Und es geht aber halt immer um Gleichgewicht, ne? Und es geht nicht darum, ah, okay, du Mann, wir machen dein komplettes Yin kaputt, weil du bist ein Young Man, sondern es geht um Gleichgewicht.
Ja.
Ne? Und das Anpassen. Und das finde ich halt auch, das Yin-Yang-Symbol ist ja vor allen Dingen ein, ne, diese beiden Tropfen, sage ich jetzt mal, oder diese beiden Fische wird es ja auch oft dargestellt, da geht es um Gleichgewicht. Und da ist immer auch ein Yang im Yin und ein Yin im Yang drin. Und nicht darum, dass eines overpowernd sein muss.
Ja, voll. Dankeschön, vielen Dank. Ich dachte, ich lese noch mal ganz kurz zwei Antworten vor, die ich die einfach noch mal zeigen, okay, so unterschiedliche Glaubenssätze gibt es dazu. Ja, jemand hat geschrieben, männliche und weibliche Energie gibt es. Es ist ungeheuerlich schön, wenn sie sich begegnen, manchmal auch sehr anstrengend. Ich bin ein Mann, der nicht zwischen den Stühlen sitzt. Ich kann meine männliche Energie gut wahrnehmen und mag Frauen, bei denen das auch so deutlich ist. Sie sind für mich ein gutes Gegenüber. Was auch immer damit gemeint ist. Aber vielleicht Teile von dem, was du gerade gesagt hast. Und eine komplett gegenteilige Antwort. Glaubst du, dass es weibliche und männliche Energie gibt? Nein, ich glaube nicht, dass es weibliche und männliche Energie gibt. Ich glaube an Charaktereigenschaften und daran, dass diese einen Einfluss auf unsere Ausstrahlung haben. Beziehungsweise darauf, wie wir wirken. Ob wir selbstbewusst wirken, optimistisch, offen, wie auch immer. Ich denke nicht, dass man gewisse Attribute nur Männern oder nur Frauen zuschreiben kann. Ich glaube an den einzelnen Menschen und seine individuelle Energie. Auch spannend. Voll schön. Und ich finde es vom Prinzip, also das, was du alles auch nochmal vorgelesen hast, jetzt als Ergänzung zum Yin- und Yang-Prinzip, finde ich total sinnvoll. Und gleichzeitig war das kurz so ein, also das männlich-weiblich Yin-Yang ist ja irgendwie in der Spiribabel schon recht bekannt und vielleicht auch so um dich selber und wie du dein Business führst oder wie du deinen Alltag lebst, irgendwie in Balance zu bringen, finde ich schon hilfreich. Aber in dem Moment, wo ich das dann gelesen habe, diesen sozialen Rollen, war das wie so ein Moment, kennst du das, wenn du irgendwann so in diesem Moment stehst und so checkst, krass, das, was deine Eltern dir beigebracht haben, ist ja auch nur eine Sicht auf die Welt und die haben ja gar nicht immer recht und oh mein Gott, das kann ja auch ganz anders sein.
Und das Weltbild bröckelt.
Ja, voll. Nein, also ich meine, nicht so krass war das jetzt nicht, aber es war so, ha, witzig. Auch nur irgendwelche Leute, die sich mal irgendwas ausgedacht haben und irgendwas gedacht haben. Ja. Ja. Und gleichzeitig musste ich da voll an einen Moment denken, wo ich mal ein Date mit einer Frau hatte und da auch immer wieder so unterschiedliche Rollen halt geswitcht haben. Und ich gemerkt habe, ach, keine Ahnung, wenn sie irgendwie in meinem Arm liegt, finde ich das manchmal ganz cool, aber manchmal ist mir das auch zu, also ich erinnere mich an so einen Moment, wo ich dann irgendwie da so lag und meine Schulter so ein bisschen irgendwie steif wurde und ich ihre Haare in der Fresse hatte und dann irgendwie meinen Kopf so komisch drehen musste und ich dachte so, Alter, das wird anstrengend, ich will nicht der Mann sein. Und dann musste ich halt so, also keine Ahnung, also es gibt doch diese Memes, wo dann irgendwie Löffelchenposition für den Mann erklärt wird, so von wegen, ja, das ja. ist überhaupt nicht toll, du hast irgendwie die ganzen Haare in der Fresse, dein Arm wird taub und dann was.
Wobei ja. das ja auch bei einem Mann mit langen Haaren sein könnte.
Voll, voll. Und warum ist das Löffelchen immer quasi, warum müssen die armen Männer immer der große Löffel sein? Die
eben, ich bin auch voll gern der große Löffel.
Ja. Also auf jeden Fall fand ich das, das war nochmal eine spannende Erfahrung, das dann zu reflektieren, so zu merken, ha, okay, weil als wir uns da getroffen hatten, da hat es ständig gewechselt, so halt von diesen klassischen Bildern, wer jetzt wen irgendwie in den Arm nimmt oder wer wen hält oder wer weiß was, also weiß, was ich meine, oder?
Ja, aber auch, weil du dein Repertoire, also Vermutung, weil du dein Repertoire, was du gelernt hast in einer heteronormativen Gesellschaft, und mit heteronormativer Popkultur, wie eben Frauen sich verhalten beim Dating und wie sich dann der Mann verhält beim Dating. Da hast du ja irgendwie so eine Art Konzept, was so ja, passieren klar. kann. Klar. Und du hast dieses Konzept plötzlich nicht mehr, wenn du mit einer Frau ein Date hast.
Voll.
Weil da gibt es überhaupt keine Regeln für.
Voll. Das war so Anarchie pur.
Ja, genau. Ja. Und dann versuchst du es aber immer wieder auf die Konzepte zurückzumünzen, die du kennst. Aber dann geht es halt wieder nur, ah, wer macht jetzt das Männliche und wer macht jetzt das Weibliche, ne?
Ja, crazy. Ist wirklich crazy. Und ich habe auch, also so generell irgendwie alles Mögliche an so komischen Regeln, die, wo ich gar nicht wusste, dass ich die im Kopf habe, aber dann so dachte, ah, guck mal, spannend. Jetzt habe ich zum Beispiel ganz anders auf, wenn mir irgendwie nicht geantwortet wurde von ihr, habe ich ganz andere Schlüsse daraus gezogen, als wenn mir jetzt ein Typ, den ich gedatet hätte, nicht antworten würde. Weißt du, was ich meine? So, so Sachen, also das ist auch quasi im Sinne von vielleicht, dass ich manchmal auch sehr schnell, es fällt mir schwer, das zuzugeben, weil ich ja GfK-mäßig immer gar nicht so sehr viel urteilen will. Aber ich würde Männern, die ich date, glaube ich, viel schneller irgendwelche bösen Absichten unterstellen oder irgendwie irgendwelche Label geben, was für Idioten und Arschlöcher sie denn sind, wenn sie sich irgendwie nicht so verhalten, wie ich das gerne hätte, als jetzt in dem Fall, oh, keine Ahnung, also dann war ich da innerlich total im Frieden mit und voll verständnisvoll und dachte so, oh, nee, das hat alles nichts mit mir zu tun und sie wird schon antworten und das ist ja alles ganz entspannt, weil irgendwie diese ganzen, weiß ich nicht, was auch immer für Konzepte da nicht drauf lagen. Sehr spannend.
Ja. Ey. Ob das jetzt Testament meiner eigenen Beschränktheit ist oder nicht, aber irgendwie, weiß nicht, wie es in deinen Kursen ist, aber in meinen ist die Anzahl, also das Verhältnis der Frauen durchaus höher als das der Männer. Mhm. Und wenn wir uns mal angucken, wie das bei TherapeutInnen um ihr Klientel bestellt ist, ist das wahrscheinlich ähnlich. Und dadurch, dass Frauen tendenziell auch eher als die empathischen, verständnisvollen Wesen herangezogen werden, die irgendwie sich um Kommunikation kümmern und das harmonische Miteinander, finde ich das auch nicht verwunderlich, dass die tendenziell eher oder vielleicht früher sich mit Selbstreflexion beschäftigen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann unreflektierter ist, ist einfach ein bisschen höher.
Also du sagst, wenn ich einem Mann was vorwerfe innerlich, dann habe ich
dann damit recht. Dann hast du recht. Völlig recht damit, das alles möchte ich klar. sagen. In den Bären ist das, was ich sagen möchte.
Okay, Männer sind Arschlöcher, bei Frauen können wir alles verzeihen.
Ja, not all men, aber most. Sorry, nein.
Männer-Bashing. Also ich möchte sorry, nicht, dass sorry. Wir den... Du versaust hier schon wieder den Ruf des Wortes Feminismus.
Ja, ich weiß.
Ist ja kein Männer-Bashing hier.
Ich weiß, aber ich... Oh ja, ich weiß.
Let's work on your Glaubenssätze. Nein, Spaß.
Let's work on my Glaubenssätze. Nein, ich kenne ja auch ganz viele tolle Männer und ich bin ja auch mit einem verpartnert.
Ach Mensch. Ja. Okay,
und
also.
Ich weiß, dass es auch ganz tolle Männer gibt, aber ich habe eben leider auch die Erfahrung gemacht, dass es ganz viele schlimme Männer gibt. Und das Doofe ist, das ist mit den schlechten Männern und den guten Männern, das ist so wie mit dem Backblech. Ein heißes Backblech sieht genauso aus wie ein kaltes.
Okay.
Und du merkst es erst, wenn du dran packst. Das ist leider genauso. Dann weißt du halt auch nicht, was du da kriegst. Und es gibt natürlich
willst du
auch
da lieber ein heißes oder ein kaltes? Ich weiß ja nicht.
Ich möchte mich nicht verletzen. Das ist okay. Vielleicht.
Okay, aber immer so kalte Backbleche ist ja auch langweilig.
Nein, es darf, nein, aber.
Na gut, also wir schweifen ab. Aber es ist ja okay. Wir wollten ja quatschen. Ja, aber es stimmt schon. Also gerade so in diesem, vielleicht liegt es auch einfach an der Art und Weise der Kurse, die wir geben. Vielleicht ist es auch gar nicht insgesamt, dass Frauen mehr Selbstreflexion oder vielleicht, ach, wer weiß, keine Ahnung.
Ich finde das immer total super, wenn Männer in diesen Kursen sind. Und es gibt bestimmt auch andere Kurse, die Männer vielleicht noch mehr ansprechen.
Holzhacken im Wald. Spaß.
Nein, ich wollte noch mal ein bisschen zurückrudern. Ich finde Männer total toll. Es gibt ganz viele großartige Männer. Und gleichzeitig gibt es finde ich, ein großes Problem heutzutage mit, weil Männlichkeit neu definiert werden muss.
Spannend. Dann würde ich da gerne noch die nächste Frage mit reinpacken, weil das voll viel damit zu tun hat und das finde ich voll passend gerade, weil ich auch noch gefragt habe, ob du glaubst, dass mütterliche Qualitäten Nature oder Nurture sind, also quasi von der Natur mitgegeben und in uns veranlagt oder sozial, kulturell geprägt. Und jetzt vielleicht mal eine Antwort, die so ein bisschen in diese Kerbe von Männlichkeit darf neu definiert werden, passt. Jemand hat geschrieben, bei der Wärme einer Mutter können Väter schwer mithalten. Bei Vätern ist wohl ein ernster Ton, um den Respekt zu erhalten, schwer von Müttern zu erhalten im Gegenzug. Was ja wieder so ein bisschen die älteren Muster übergehen würde. Und noch eine andere Antwort, die ich auch gerne vorlesen möchte. Obwohl, hier gibt's noch eine Antwort, die ähnlich ist wie die eben, die wollte ich auch noch vorlesen. Mütterliche Qualitäten sind biologisch. Ohne sie würden Kinder sterben. Eine negativ beeinflussende Kultur oder fehlender Halt, Ängste, Sorgen können aber dazu führen, dass diese Instinkte verkümmern oder verrohen, zum Beispiel in Kriegszeiten. Interesting. Und jetzt hier nochmal eine komplett andere Antwort. Ich würde sagen, weder noch. Ich denke, mütterliche Qualitäten haben viel mit Bildung und Selbstreflexion zu tun. Also das, was du gerade gesagt hast. Mehr in unsere Kurse kommen, wer weiß. In unserer kulturellen Prägung kann man in großen Teilen nicht von Qualitäten in der Mutterschaft sprechen. Es geht viel darum, die Kinder zu unterdrücken und sie still und einfach zu halten. Das betrifft nicht nur Mütter, sondern natürlich auch Väter und alle anderen Bezugspersonen. Dies hat nichts mit den Personen an sich zu tun, sondern mit der Gesellschaft und wie das Bild von Kindern und Familie geprägt ist. Natürlich muss man sich fragen, warum das so ist. Aus meinen eigenen Beobachtungen kann ich für mich bestätigen, dass es so etwas wie einen Mutterinstinkt nicht gibt, beziehungsweise dieser weder biologisch noch kulturellen Ursprung hat. Es gibt Menschen, die sich mit Erziehung und ihren Folgen beschäftigen und es gut, besser oder anders machen wollen. Und es gibt die, die impulsiv handeln und ihre Prägungen und ihre Handlungen nicht hinterfragen. Gut, das ist jetzt sehr schwarz-weiß gedacht, hat die Person auch geschrieben. Und eine andere Antwort war noch quasi, wenn ich mir meine eigene Mama so angucke oder meine eigene Mutter, dann kann es das nicht geben, weil es gibt ja auch Mütter, die das alles nicht können, was wir so als mütterliche Qualitäten bezeichnen.
Was verstehst du unter mütterliche Qualität?
Ja, das wäre die nächste Frage. Vielleicht kannst du ja genauso wie bei weiblicher männlicher Energie nochmal so einen kurzen wissenschaftlichen Hormon-Input
Ja.
geben. Und dann können wir darüber diskutieren, was ist überhaupt mütterliche Qualität? Gibt es jetzt zum Beispiel, wenn jetzt beispielsweise ein homosexuelles Paar in die Elternschaft geht, gibt es da dann auch eine Mama und einen Papa? Gibt es zwei Papas? Welche Rollen erfüllen die dann? Wenn es zwei Mamas gibt, welche Rollen erfüllen die? Gibt es immer einen Good Cop und einen Bad Cop?
Naja, also was beim... Also erstmal die Frage ist ja, was sind mütterliche Qualitäten? Ich habe die Frage, als ich sie beantwortet habe, eher als, gibt es Mutterinstinkt oder irgendwie sowas? Mhm. Und Mutterinstinkt verstehe ich jetzt, ich habe irgendwie eine Bindung zu diesem kleinen Wesen und möchte, dass das überlebt und tue da Dinge für. Heißt das, dass ich alles richtig mache? Nein, definitiv nicht. Wir machen einfach andere Fehler als unsere Eltern, wenn wir Kinder kriegen. Wahrscheinlich nicht die gleichen, vielleicht aber doch. Aber perfekt macht es wahrscheinlich bis zum Ende der Menschheit niemand.
Okay, da können wir uns vielleicht schon mal einig sein, dass Eltern nie alles perfekt machen.
Genau.
Vielleicht sind wir uns darüber einig.
Genau, und ich glaube schon, dass es dass Eltern, die ein bisschen selbstreflektiert sind, besser auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen können. Das denke ich auch. Aber jetzt mal ganz kurz nochmal zum Hormonellen zurück. Ich bin ja gerade Tante geworden. Meine Schwester hat zwei Babys gekriegt.
Oh, Zwillinge.
Ja.
Ui.
Ja.
Gut ab.
Und was passiert, wenn eine Frau ein Baby kriegt, ist ja zum einen, es gibt eine Bindung auf jeden Fall vom Kind zur Mama. Das ist biologisch ja auch völlig nachvollziehbar, weil wenn das Baby kein Interesse daran hat, sich den Schutz, also den Menschen, die es am wahrscheinlichsten beschützen werden, irgendwie daran zu binden, dann wird es vielleicht zurückgelassen und stirbt. So, das kennt die Mama, den Puls, es kennt Mamas Stimme, es kennt Mamas Art zu gehen durch die Zeit im Mutterleib. Babys kennen auch die Stimme von einem anderen Elternteil, ne? Also zum Beispiel vom Papa oder von der anderen Mama oder was auch immer, ne? Oder wenn irgendwie Oma, Opa ganz viel im Bild sind oder sowas, die erkennen Stimmen. Und da erinnern die sich auch dran, wenn die auf der Welt sind. Wenn Frauen ein Baby kriegen, dann passiert hormonell total viel, weil während Schwangerschaft sind sowieso ganz viele Hormone und dann ist plötzlich das Kind da und dann Hormonabfall. Deswegen gibt es auch irgendwie postnatale Depression bei einigen Frauen. Das ist sicherlich auch ein echt schweres Los. Was beim Stillen passiert oder wenn die ihr Baby angucken, ist, das Gehirn wird völlig in Oxytocin gebadet. Ne? Oxytocin, das wird auch das Kuschelhormon genannt oder das Bindungshormon. Das passiert auch, wenn wir Erwachsenen einander länger umarmen, wenn wir uns küssen, schütten wir Oxytocin aus. Das macht Bindung und dass ich bei diesen Menschen bleiben möchte. Und das ist wahrscheinlich nochmal einfach viel höher und viel häufiger beim Stillen, beim Halten, beim Angucken von dem Baby. Also Frauen, die abpumpen zum Beispiel, sollen währenddessen Bilder vom Baby angucken, weil das den Milchfluss erhöht.
Okay.
Das ist völlig abgefahren, wie unser System funktioniert. Ich finde das total faszinierend. Von daher glaube ich schon,
das hat ja sogar eine Wirkung, wenn du eine Zitrone anguckst oder dir vorstellst, sie zu essen. Also
ja, genau.
Ne? Sehr krass, also unser Körper kann.
Ja, völlig abgefahren, wirklich. Und Oxytocin hilft halt auch, den Milchfluss anzuregen, in dem Fall, in der Konzentration. Also irgendwie scheint es schon eine biologische Grundlage dafür zu geben, dass dein Körper ein Interesse daran hat, dass du gebunden bist an dieses Kind.
Ja.
So, unserer Gesellschaft ist es ja gar nicht so üblich gewesen in den letzten Jahrzehnten, dass zum Beispiel auch die Väter eine sehr enge Bindung an das Kind bekommen haben, weil wozu auch, die mussten ja gleich wieder arbeiten gehen und Mutti hat sich um das Kind gekümmert. Heute ist es zum Beispiel viel üblicher, dass ein Papa ein neugeborenes Baby oder eine andere Mama oder was auch immer, halt der andere Elternteil, das Baby auch gleich nach der Geburt einmal auf die Brust kriegt, damit die lernen, oh, so riecht mein anderer Elternteil, so fühlt sich der Puls an, so fühlt sich die Haut an, ne? Dass die halt diese Bindungsmomente haben. Das machen die sofort nach der Geburt, damit da eben eine engere Bindung ist. Und ich glaube, dass Väter traditionell in der Vergangenheit tendenziell eher weniger Bindung zu ihren Kindern hatten, lag einfach an der Rollenverteilung und nicht dadurch, dass sie das nicht in sich haben. Und deswegen glaube ich, es ist zu einem Teil, gibt es eine biologische Grundlage dafür, dass wir Interesse haben, uns um den Nachwuchs zu kümmern. Das heißt aber nicht, dass Frauen nicht bereuen können, Kinder bekommen zu haben, dass die mit allem, was dazugehört, mit der Rolle nicht auch unglücklich sein können. Und gleichzeitig glaube ich, dass es in den allermeisten Fällen doch irgendwie eine Zuneigung und Liebe gibt. Ob die jetzt so toll und gesund ausgelebt werden kann, ist eine andere Frage, weil eben auch Menschen irgendwie Trauma erleben oder sonst irgendwas Schlimmes und dass die Bindung stört. Aber es gibt einen biologischen Anteil. Und wie wir die Rolle dann ausleben, ist auch sehr viel mit Nurture, ne, also wie wir aufgezogen sind, womit welchen Inhalten wir uns selber beschäftigen. Und das prägt natürlich ganz doll unseren Erziehungsstil.
Angie erklärt die Welt. Jetzt bin ich wieder bei einem Glaubenssystem angekommen und fühle mich wieder fest und stabil in meinem System. Davor habe ich alles in Frage gestellt. Nein, Quatsch. Nee, das war eine sehr schlüssige Erklärung, ja.
Ja, wie immer, ne, es sind alles so Erklärungsversuche und das heißt nicht, dass es davon nicht Ausnahmen gibt, ne? Also wenn das jetzt jemand hört und sagt, aber meine Mama hat mich total scheiße behandelt, das kann sein und das tut mir auch total leid. Und gleichzeitig gibt es irgendwie alleinerziehende Väter, die einen ganz tollen Job machen und total eng mit ihren Kindern verbunden sind. Und Adoptiveltern können auch eine ganz tolle, enge Bindung mit ihren Kindern haben. Es gibt Kinder, die sind entfremdet von ihren Eltern, die sind leiblich, die sind adoptiert. Da gibt's alle Varianten. Also allein die biologische Verwandtschaft hat da auch nicht so viel mit zu sagen. Oder ob jetzt Mama im Bild ist oder nur Papa oder wer auch immer.
Ja. Das ist ja vielleicht auch noch mal also ausweitbar. Ich hatte gerade irgendwie im Kopf, gab es nicht mal so ein, ich weiß nicht, wo ich das gelesen oder gehört habe, keine Ahnung, auf jeden Fall so dieses Phänomen, dass wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwie dein Baby unter einem Auto liegen würde, dass dann eine Mutter plötzlich die Kraft hätte, ein Auto in die Luft zu, also jetzt übertrieben gesagt, aber quasi, dass das plötzlich die Kräfte freisetzen würde, wenn du dein Kind halt schützen willst, sowohl für wahrscheinlich alle Geschlechter. Aber da habe ich gerade gedacht, so, naja, aber also wenn du jetzt meinen Freund fragen würdest, ob er das schaffen würde, wenn es um seinen Hund geht, den er über alles liebt, dann glaube ich, sind wir auf demselben Level. Da würde er 5 Autos in die Luft schmeißen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also viel mehr geht es um Bindung als um, was ist die Rolle genau und wie haben wir die definiert.
Genau.
Ja, spannend.
Ja, das denke ich schon.
Welt erklärt. Zack, oben Antworten gefunden. Ach ja, warte mal, ich schau mal eben, ob ich noch irgendwas Kontroverses vorlesen könnte. Was wir auch noch mit involvieren könnten. Ja, wir können ja noch mal auch zurückkommen zu dem, du hast am Anfang mit Yin, kommen wir doch noch mal zu Yin Yang zurück. So, wie würdest du sagen, ist für dich jetzt ganz persönlich so eine gesunde Balance aus, hey, ich nehme das, was irgendwie mir an diesem Konzept gefällt und was vielleicht auch total Sinn macht. Also wie du meintest, der Zyklus der Sonne, der Zyklus des Monds, das passt irgendwie auch zu männlichen und zu weiblichen Hormonzyklen. Und so alte traditionelle Weisheiten vielleicht auch einfach zu respektieren in dem Sinne und andererseits irgendwie, wie ich in meinem Geschichtskurs immer oder meinem Geschichtslehrer früher mal eingebläut bekommen habe, alles in Frage zu stellen, was wir in Frage stellen können. wie kriegst du die Balance dann hin? Was ist vielleicht auch, ich meine, allein diese Spiri-Bubble und werde jetzt auf, ist es vielleicht auch nur meine Bubble oder vielleicht auch deine auch, aber wir sind ja in einer Welt, in der Social Media uns auch sehr oft irgendwie so ein Lexikon ersetzt. Und also tragischerweise, aber was dann irgendwie in einer Bubble erzählt wird und erklärt wird, ist ja dann oft auch einfach Gesetz. Und das ist dein Einfluss. Und dann denkst du, ja, okay, das ist so. Und wenn du plötzlich mal in einer anderen Bubble bist, merkst du, alles klar, für die ist das ja alles komplett anders. Ja, was würdest du sagen, ist dann ein guter Weg, mit umzugehen? Wie die Balance finden?
Also es ist ein großer Vorteil, wenn ein Mensch gut sich selbst trainiert hat, auf die Signale des Körpers zu hören. Weil wir kommen natürlich alle mit irgendwelchen Ideen in Berührung. Zum Beispiel, Selbstständige müssen XYZ machen, Frauen müssen dies, Männer sollten jenes, ne? Ein Mann sollte muskulös sein oder XY ist attraktiv, ne? Und das hat aber, ich habe aber vielleicht gar kein gutes Gefühl dabei, das so zu leben. Ne? Zum Beispiel als selbstständiger Coach musst du einen YouTube-Kanal haben oder du musst Social Media machen oder du musst High-Ticket-Coaching verkaufen oder bla bla bla. Ne? Da ist es irgendwie ganz cool, einen erstmal auf der kognitiven Ebene zu erkennen, was sind das eigentlich für Überzeugungen? Ne? Was für Gedanken sind das? Und wenn ich irgendwie solche Ideen habe von XY sollte Punkt, 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 dann würde ich mal prüfen, ist das eigentlich so? Und wenn ja, wie fühlt denn sich das eigentlich für mich an? Oft gibt mir mein Körper ja ganz gut Resonanz. Also ich hatte ja auch eine Essstörung. Wer die letzte Podcast-Folge mit mir gehört hat, weiß das vielleicht. Auf diesem Kanal.
Stimmt.
Und was oft mit einer Essstörung einhergeht, ist, dass das Gefühl für Intuition und Rückmeldung vom Körper völlig verloren geht. Angefangen natürlich mit Hunger- und Sättigungsgefühl, aber auch mit allen anderen Rückmeldungen, was sich hier gerade gut und in Alignment mit mir anfühlt und was, wo und wo meine Grenzen überschritten werden oder wo ich gerade was mache, was vielleicht nicht meinen Werten entspricht. Das habe ich mir echt mühselig wieder erarbeitet, das spüren zu können. Und damit im Kontakt zu sein, ist super wertvoll. Und das ist überhaupt gar nichts Esoterisches, dass es sowas wie Intuition gibt, sondern so funktioniert unser Gehirn. Wir haben ja ein limbisches System, das für unsere Emotionen zuständig ist. Und wir haben einen ganz großen Kortex, der fürs Auslesen und Interpretieren von ganz vielen Signalen zuständig ist. Ne? Hier unser präfrontaler Kortex, das, was hinter der Stirn ist, ist so für logische Entscheidungen und so weiter und so fort zuständig. Und jetzt könnte ja unser limbisches System, was ein bisschen weiter innen im Gehirn ist, könnte ja einfach so über einen kurzen Dienstweg an den Kortex funken, so, by the way, wir sind verknallt in diesen Menschen da vorne. Das tut's aber nicht, sondern das limbische System braucht eine Projektionsfläche. Das ist wie so ein Videoprojektor. Das braucht eine Projektionsfläche. Das heißt, das limbische System funkt an unseren Körper Signale, dann entsteht hier irgendeine Emotion, ein Gefühl, irgendwie sowas wie, was wir manchmal als Schmetterlinge im Bauch bezeichnen zum Beispiel, oder ich habe einen Knoten im Magen, oder ah, das liegt mir irgendwie schwer im Bauch, oder sowas, ne? Und dann über Propriozeption, also über Auslesen von sensorischen Signalen aus unserem eigenen Körper heraus, guckt unser Kortex so, ah, guck mal, hier ist so ein Flattern im oberen Bauchbereich. Was heißt das nochmal? Lass mal kurz nachschlagen. Ah, verknallt.
Oder unsicher.
Oder unsicher.
Vielleicht auch
Bitte
beides.
mehr Informationen einholen. Genau. Aber wir brauchen sozusagen diese Projektionsfläche unseres Körpers und deswegen finde ich es immer, deswegen baue ich das auch immer im Coaching ein, diese Projektionsfläche zu nutzen. Was hat das jetzt mit Rollenbildern und was muss ich eigentlich tun und so weiter zu tun? Es ist A, gut, Ideen zu hinterfragen und zu gucken, wenn ich mich dementsprechend verhalte, wie fühlt denn sich das eigentlich an? Und wenn sich das nicht gut anfühlt, dann würde ich das wirklich entweder mindestens mal hinterfragen oder gleich ablegen. Dann ist das vielleicht einfach nicht mein Weg. Und es gibt nicht nur eine Wahrheit. Es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen auf dem Planeten gibt. Und der eine, jetzt zum Beispiel, wenn wir im Business-Bereich bleiben, der eine Business-Coach sagt dir, nein, als Frau musst du bla bla tun und dies und jenes. Und du hast gleich eine Resonanz von, oh ja, das fühlt sich viel toller an als dieses Leute anschreiben auf LinkedIn. Da habe ich eigentlich überhaupt keine Lust drauf. So jeden Tag 100 Leads anschreiben, das möchte ich eigentlich gar nicht. Okay, ne? Dann vielleicht gehst du mal in die Richtung, mal ganz unabhängig davon, was das Label ist. Und wenn dir jemand was ganz anderes erzählt, von wegen, ja, du musst aber dies und das, wenn du eine gute Frau sein willst, oder ein guter Mann muss jenes, ne? Und sich das aber irgendwie knirsch anfühlt, würde ich das einfach hinterfragen. Von daher reinspüren und hinterfragen, was sich komisch anfühlt, wäre mein Rat.
TikTok-Videos oder YouTube-Videos zum Thema Dating-Coaching, also Dating-Regeln und Coaching mal angucken und in den Körper reinfragen, was der so sagt. apropos in den Körper reinspüren und gucken, was der so sagt. Ich wollte noch eine Empfehlung aussprechen, weil tatsächlich schon mehrere Leute auch in meinen Seminaren auf mich zugekommen sind und gesagt haben, weil ich halt dummerweise, um mich selber unter Druck zu setzen, habe ich öfter von dieser Idee erzählt, dass ich so kontroverse Themen GFK-mäßig aufarbeiten will. Und alle so, boah, ja, geile Idee, mach das unbedingt. Und ich dachte so, oh nein, der Druck wächst. Egal. Ich habe eine amerikanische YouTube-Serie, was heißt Serie, aber halt so ein Projekt gefunden, die machen das in richtig krass auf einem Ultra-Level, wo ich niemals hinkommen würde, weil ich gar nicht den Zugang zu solchen Leuten habe. Ja, aber diese Sendung nennt sich Middle Ground. Und super spannend, die laden halt Menschen ein, die zu bestimmten Themen meistens ein bisschen konträre Positionen einnehmen. Und dann werden gewisse Thesen in den Raum gestellt und dann können sie agreeen oder disagreeen, nach vorne treten, ihre Positionen klar machen und dann halt miteinander in den Austausch gehen. Das ist jetzt nicht unbedingt nach GFK-Regeln, aber ich würde sagen, dass der das moderiert, irgendwie auch einen ziemlich starken Hintergrund in solchen Themengebieten hat, weil sonst könnte der solche Dinger nicht moderieren. Ich finde es auf jeden Fall eine mega coole Sache. Ich kann auch mal den Link in die Shownotes packen zu einem Video, wo so die 10 besten Must-See-Momente von dieser Serie irgendwie zusammengefasst sind. Super spannende Dinger. Da war neulich auch so eine Folge, wo irgendwie diskutiert wurde, Body Positivity und Fit sein. Aber war eine männliche Runde, also es ging irgendwie auch um Männlichkeit. Ich bin mir nicht mehr sicher, was die Hauptthese war. Auf jeden Fall gab es da einen Typen, der hat mich so massiv getriggert. Das gibt's gar nicht. Ich dachte, also bei den meisten dieser Folgen denke ich mir immer so, ja, es ist total die gute Übung im Nicht-Bewerten und im Frieden sein und Perspektivwechsel und Empathie für alle Seiten aufbringen. Und meistens gelingt mir das auch ziemlich gut. Bei dem ist mir das null gelungen. Der hat mich so aufgeregt, der Typ. Vielleicht kann ich das auch mal verlinken, dieses Video. Jetzt habe ich für alle schon geprimed, aber egal. Und vielleicht können wir da noch mal ganz kurz hingehen, weil so eine ähnliche Frage habe ich auch gestellt. Und dann machen wir langsam mal einen Cut, weil wir haben jetzt echt schon fortgeschrittene Zeit. Ja. Aber lass uns dieses kleine Mini-Thema, hängt der BMI mit Attraktivität zusammen? Lass uns das mal ganz kurz aufmachen. Das war nämlich auch eine Frage, die ich gestellt habe. Und dabei sind natürlich erstmal ganz viele Antworten bezüglich BMI gekommen. Und mir war schon klar, dass wenn ich dieses Wort BMI einmal mit reinbringe, dass die Diskussion losgeht. Das ist ja gar nicht auf Muskel- und Fettverhältnis zugeschnitten, bla bla bla. Ja, ich wollte noch dazu schreiben, mir geht's beim BMI nicht darum, ob jetzt jemand einen übergewichtigen BMI hat, weil er Bodybuilder ist und bla bla bla, sondern es geht um das Konzept, wie sehr ist Attraktivität in unserer Gesellschaft mit deinem Gewicht verknüpft und so weiter und so fort. Also Gewicht im Sinne von vielleicht auch Körperfettanteil. Ja, nehmen wir Körperfettanteil. Ja. Ist ein längeres Wort, hat nicht in den Sticker gepasst bei Instagram.
KFA.
Ja, stimmt. Mann. Danke, die nächste Umfrage mache ich mit dir.
Ja.
Ja, und vielleicht kann ich ja zusätzlich dazu einfach mal dieses Video verlinken, weil da gibt es, glaube ich, wirklich über eine Stunde heiße Diskussion dazu, aber vielleicht kannst du ja mal deine 5 Cents dazu geben.
Naja, ist es, also zumindest wenn du mal den Durchschnitt aus der Gesellschaft nimmst, ist es das. Aber das Witzige ist, du kannst halt relativ genau ablesen, wie es einer Gesellschaft gerade geht, wie daran, was das aktuelle Schönheitsideal ist.
Spannend.
Weil dieses Schönheitsideal ist ja nicht stabil. Es ist nicht schon immer so gewesen, dass sehr schlanke Frauen das Attraktivste auf der ganzen Welt waren.
Ist ja aktuell auch nicht
der Fall. Nee.
Aktuell ist ja wieder anders.
Genau. Aktuell Obwohl das auch schon wieder der Heroin-Schick der 90er ist gerade wieder im Kommen, Kinder. Ja,
stimmt, das habe ich noch nicht mitgeschnitten.
Oh, ich krieg Flashbacks, ey. Oh, Jesus, das ist zu früh. Das kann ich noch nicht. Könnt, wenn ich 40 bin, nochmal anklopfen mit dem Scheiß. Also, wenn wir uns mal, also und ich spreche jetzt vor allen Dingen für die weiße westliche Gesellschaft, Europa, USA vor allem. Da sehen wir, dass wenn es einer Gesellschaft wirtschaftlich nicht so gut ging, waren fülligere, kurvigere Frauen und Körperformen attraktiv und en vogue. Man schaue sich mal Marilyn Monroe an zum Beispiel. In Zeiten, wo des gesellschaftlichen und ökonomischen Aufschwungs war plötzlich dünn sein total sexy.
Weil schwerer zu erreichen.
Mhm. Weil schwerer zu erreichen, genau.
Genauso wie irgendwann in Zeiten von irgendwann, ja, ich bin jetzt geschichtlich gerade nicht so bewandert, aber in den Zeiten, wo Menschen noch sehr viel auf Feldern gearbeitet haben und sehr viel in der Sonne gearbeitet haben, weiße Haut das Nonplusultra war.
Ja, alles, was schwieriger zu erreichen ist, ist tendenziell attraktiver, weil seltener.
Mhm.
Also von daher sieht man schon, ja, natürlich hängt das damit zusammen, aber das ist total gesellschaftlich geprägt. Also das ist nicht, es ist auch definitiv davon geprägt, also was ich zum Beispiel attraktiv finde, ist total gesellschaftlich geprägt durch meine Jugend. Und ich würde niemals, naja, zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, irgendwie, da hat jemand aber, also ich merke, dass ich, also das, und das sage ich als jemand, der eine Essstörung hatte, und das sage ich als sehr, sehr, sehr reflektierter Mensch, dass ich echt ein gutes Körpergefühl habe, noch ein bisschen Body Dysmorphia manchmal, aber ich habe echt ein gutes Körpergefühl und trotzdem merke ich, dass ich scanne. Und ich Frauen gezielt angucke und gerade in Berlin, wo Menschen sich einfach so anziehen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, das ist so therapeutisch für mich, irgendwie Frauen zu sehen, die im Crop-Top rumlaufen und der Bauch über die Hose hängt zum Beispiel. Da gibt es einen Anteil in mir, der sagt, oh mein Gott, Schande und Scham, zerrt diese Frau von der Straße, die wird gleich gesteinigt. Ne? Also da gibt es noch was in mir. Und das ist halt voll geprägt durch diesen 90er Heroin-Schick und Heidi Klum sagt völlig normalgewichtigen, schlanken Frauen bei Germany's Next Topmodel. Mm, ja, also nee, also da musst du aber noch echt 5 Kilo abnehmen. Also es ist total geprägt dadurch noch. Ich meine, ich hinterfrage das ist schon mal das Gute, aber das merke ich schon noch und das haben wir eben einfach alle. Und ich glaube, was gesellschaftlich anerkannt wird als schön, ist noch dynamischer als ganz individuelle Präferenz.
Mhm.
Und es gehört halt leider immer irgendwie Mut dazu, aus diesem gesellschaftlichen Konsens herauszustechen, weil du kannst dich einfach, ich meine, diese Zyklen werden immer kürzer. Ich meine, ich bin jetzt 36, ich habe den 90er Heroin-Schick mitgekriegt, jetzt mal ganz bewusst, und da gab es dazwischen wahrscheinlich auch noch andere Sachen, den 90er Heroin-Schick, dann war plötzlich Skinny-Fit voll en vogue, dann gab es plötzlich irgendwas mit Body-Positivity, jetzt kam der Kim Kardashian Big Booty und Big Titties und ich sehe manchmal auf Instagram Frauen, wo ich denke, mein Gott, okay, hast du noch mal irgendwie in letzter Zeit Gras angefasst? Also das ist definitiv gar nicht nur natürliche Körperformen, die mitbringen, sondern ganz viel Schönheits-OPs gemacht. Aber jetzt haben die ganz viel Geld in Schönheits-OPs investiert und jetzt kommt wieder Skinny. Wir fangen jetzt wieder von vorne an. Jetzt ist wieder super Skinny und was ich als Heroin-Schick bezeichne, ne? Irgendwie Kate Moss und so. Also du kommst nicht hinterher. Das geht gar nicht. Wir rotieren einfach Leute, die das Ideal verkörpern. Aber du als Einzelperson kannst diese Ideale gar nicht abbilden.
Ja.
It goesn't.
It goes not. Wir haben ja vorhin festgestellt, okay, bei Yin Yang in der Natur, in der Symbolik, an der traditionellen chinesischen Philosophie ist was dran, auch wissenschaftlich gesehen oder beziehungsweise
es gibt irgendwie ein Connect zu wissenschaftlichen.
Es gibt gewisse Verbindungen und vielleicht Hormonzyklen könnten wir jetzt abgleichen und so weiter. Du hast vorhin so ein Bereich genannt, mit ob Frauen vielleicht früher auch bei der Jagd mit dabei waren, dass es vielleicht nicht darum ging, ob sie Mann oder Frau waren, sondern eher, ob ihr Körper dazu fähig war.
Ja.
So able-bodied, hast du gesagt. glaubst du, dass es da dann auch, dass es auch ein Teil von Attraktivität ist, wie fähig und gesund jemand ist, oder ist das auch alles gesellschaftlich geprägt?
Oh, das ist eine voll gute Frage. Also ich glaube, es gibt Strömungen, die sagen würden, okay, Survival of the fittest, und es ist biologisch irgendwie drin, dass wir sagen, wir möchten einen gesunden Partner haben, der mit dem Fortpflanzung gut und gewinnversprechend funktioniert. Das heißt, da kommen gesunde Kinder raus. Dann dürfte es aber eigentlich keine Menschen, die keinen Able Body haben, nämlich ein Disabled Body, dann dürfte es ja keinen geben, der trotzdem irgendwie eine Beziehung hat.
Mhm.
Und ich glaube, wenn wir uns über sowas unterhalten, dann ist das irgendwie so reduziert auf so diese animalischen Sachen, so wir müssen Kinder kriegen und wir müssen uns den besten Partner suchen. Aber wir sind ja irgendwie vielleicht ja auch durch unsere Fähigkeit der Selbstreflexion und des rationalen Denkens und sonst wie noch, uns geht's ja um so Luxusgeschichten wie Liebe und Verbindung. Und da ist dann, wenn wir denn reflektiert genug sind, um zu raffen, oh, ich habe hier voll die Einschränkung, weil ich gucke mir eigentlich nur Menschen an, die eine gewisse Schlankheit haben und den total oder den etwas fülligeren Mann oder die fülligere Frau, die gucke ich mir gar nicht an, oder die total klein ist oder die irgendwie ganz viele Narben im Gesicht hat oder so. Da geht's vielleicht, da könnte es vielleicht bei Fortpflanzung drum gehen, aber Fortpflanzung, also wir suchen ja nach mehr, häufig. Viele Menschen suchen nach Liebe.
Was?
Und da ist das dann plötzlich gar nicht mehr so wichtig, weil dann die inneren Werte auf einmal wichtiger sind. Und die sind unabhängig davon, ob ich noch alle Beine habe oder nicht.
Ja. Vielleicht bin ich ja auch kaputt als Frau, wenn ich keine Kinder will. Okay, wir müssen jetzt irgendwann mal ein Ende finden. Aber.
Same, ja. Ja, genau. Oh mein Gott. Hab doch zwei Fellbabys. Also.
Ja. Safe. Mir fällt gerade auf, dass wir schon ziemlich viel jetzt hier über diese ganzen tollen Themen gequatscht haben, aber wir haben noch nicht, ich wollte nämlich auch fragen, warum wir denn eigentlich an unserem Workshop am 6. Oktober nur Frauen einladen.
Damit wir endlich mal Frauen in die feminine Energie bringen, ins Empfangende und dass die endlich passiv wieder hinterm Herd stehen. Das ist sponsored by the Men of Germany. Nein, weil, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich finde, es ist offen für Frauen und all jene, die sich als solche identifizieren. Ich finde es schön, wenn es Safe Spaces gibt. Und ich glaube, und das haben wir eingangs ja auch gesagt, Frauen und Männer haben andere Herausforderungen in unserer heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft. Ne? Die Frage, was ist eigentlich männlich, beschäftigt vielleicht viele Männer. Frauen haben andere Themen. Und sicherlich haben wir auch alle viele gemeinsame Überschneidungen. Aber, und ich coache ja auch vor allem Frauen, nicht ausschließlich, aber vor allem, weil ich mich mit diesen Themen einfach am besten identifizieren kann.
Hm.
Und deswegen möchte ich gerne mehr Safe Spaces für Frauen kreieren. Und das ist kein, du bist als Mann nicht gut genug, da mitzumachen, oder du bist böse, deswegen darfst du daran nicht teilhaben, sondern da geht es mir darum, ganz spezifisch für Frauen einen Space zu kreieren, einen Container, wenn man so will.
Ja. Schön gesagt. Ich bin sehr froh, dass wir das zusammen machen. Und ich glaube, marketingtechnisch war das jetzt gar nicht so schlau, bis zum Ende der Podcast-Folge zu warten, bis wir das Ding ankündigen, oder?
Dann kündige es doch überhaupt noch erstmal an, Laura. Erzähl doch mal, was wir am 6.10. vorhaben. Das wissen doch wahrscheinlich gar nicht alle.
Eben. Am 6.10. veranstalten diese wundervolle Frau, ich wollte gerade Powerfrau sagen, aber das ist schon wieder zu sehr in diesem Bild. Egal. Das
stimmt. Man sagt auch nicht Powermann.
Ja, genau. Eben. Auch
nicht Karrieremann.
Eben. Dieses wunderschöne Wesen, Angie, der ich sehr gerne zuhöre, und ich, wir veranstalten einen Selbstliebe-Workshop am 6.10. Ja. in Berlin-Wilmersdorf. Endlich mal wieder in Präsenz, nix online, mit anfassen oder auch nicht anfassen, wenn du nicht möchtest, aber
genau. Whatever floats your boat.
Genau. Und wir machen so schöne Selbstliebe-Rituale wie Yoga, Meditation. Es steht auch sowas wie Yoga-Massage drin, aber das ist einfach nur so ein bisschen was zusätzlich Unterstützendes für Entspannung, damit ihr nicht denkt, wir machen da jetzt das übelste Workout. Weil wir wollen ja schön in unserer weiblichen Energie
passiven,
sein.
Passiven, weichen
Nicht
Energie sein.
Nicht zu viel Action machen.
Nein.
Nein.
Genau. Also es ist ein Raum zum Connecten, zum gemeinsamen Sein, zum Raum erschaffen für Selbstempathie und Selbstliebe. Ein bisschen mehr entdecken, was uns ausmacht, was toll ist.
Ja.
Ganz fernab von Leistung und hinkriegen müssen und so weiter. Genau, es ist ein...
Also vielleicht vor allem ein Workshop, würde ich sagen, wo wir versuchen, Sachen zu verkörpern und erlebbar zu machen, die vielleicht schon so vom Wissensstand irgendwie in den Köpfen sind, aber ja.
Ganz genau.
So, in der Theorie weiß ich es, aber ich fühle es nicht so richtig. An dem Tag versuchen wir es irgendwie fühlbar zu machen.
Genau, 6.10., ein Tag für Mädels, Frauen und alle, die sich irgendwie so identifizieren, für Selbstliebe, Zusammensein und einfach eine schöne Zeit.
Ja, ich packe den Anmelde-Link in die Shownotes.
Yes!
Woohoo! Okay, marketingtechnisch gerade noch die Kurve bekommen.
Oh, sei Dank. Kannst du deiner weiblichen Energie-Business-Coach sagen?
Genau.
Es wär auch viel zu männlich gewesen, Laura, das am Anfang der Podcast-Folge zu machen.
Wäre viel zu pushy gewesen, ne?
Echt,
alles hier nur auf
gar nicht.
Geld und auf Anmeldezahlen gibt.
Widerlich.
Mann, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich habe neulich gehört, dass es voll das Berliner Ding ist, sowas zu sagen.
Innerliches Blumenpflücken oder?
Ja. Nee, innerliches Blumenpflücken.
Echt?
Ich weiß nicht. Ja, habe ich. Die Leute in Bayern sagen was anderes. Ist ja auch egal.
Ach so, naja.
War mir auf jeden Fall ein Fest.
Es war mir eine Freude und eine Ehre, liebe Laura, nebst so einer tollen Yin-Energie.
Ich hoffe, dass ich alles irgendwie Mögliche in mir trage.
Dass du meine Worte empfangen hast.
Jawohl. Und ich habe jetzt die Welt wieder verstanden und gelernt, was richtig und was falsch ist. Danke.
Gott sei Dank. Genau darum soll es ja auch gehen, denn wenn einer die Wahrheit kennt, dann wir.
Dann du. Ja. Hallo?
Genau, dann natürlich.
Ein bisschen mehr in deinem Yang sein, bitte.
Ja.
Dankeschön. Richtig, richtig cool. Und ja, ich würde sagen, wir können sowas gerne öfter machen.
Sehr gern.
Peace. Peace out.
Bis dann.